ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit dem wunderbaren Jazzmusiker und Gitarristen Coco Schumann. Wieder tauchen wir ganz tief ein in die Vergangenheit. Das Gespräch führte ich im Mai 2005. Die Hörbar Brust gibt es seit inzwischen fast 25 Jahren. Das ist eine lange Zeit und einige unserer Gäste sind leider inzwischen gestorben. In Reminiszenz sagen wir, schön, dass ihr da wart und nutzen die Sommerpause, um euch ein paar dieser wunderbaren Menschen nochmal in Erinnerung zu rufen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Bettina Rust. Vielleicht wird es heute etwas nachdenklicher. Die Sendung funktioniert so, dass an jedem Sonntag ein prominenter Mensch hier sitzt, der uns 8 Songs aus seinem Leben mitbringt und hinter diesen Songs steht im Idealfall eine Geschichte. Und eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, wie das Leben meines heutigen Gastes verlaufen ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch dem Tod so oft von der Schippe springen konnte. Und zwar, weil die Musik ihn rettete. Einen besseren Gast kann man sich an einem Tag wie heute an der Hörbar gar nicht wünschen, denn er ist Musiker und Zeitzeuge.
Hörbar Brust. Heute mit
Coco Schumann, 80 Jahre Jazzmusiker und Profi-Gitarrist. Mit 13 entdeckte der Berliner Coco Schumann den Jazz für sich. Kurz darauf kam der Swing. Ausgerechnet, als der Krieg schon in vollem Gange und Swingtanzen verboten war. Als Jude spielte er nachts heimlich in den Clubs mit Bully Bulan und Helmut Zacharias um die Wette. 1943 kam er in Gefangenschaft, Deportation nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz und nach Dachau. Coco Schumann musizierte selbst in den Lagern und rettete sich so das Leben. 1945 kehrte er nach Berlin zurück, heiratete und bespielte mit seiner Jazzgitarre und neuer Band sämtliche Tanzschuppen rund um den Kurfürstendamm. Trotzdem wanderte er für 4 Jahre nach Australien aus. Endgültig zurück im Wirtschaftswunder Berlin jammte er mit Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie und Louis Armstrong. Kurz, er wurde der deutsche Grandmaster auf Swing. 40 Jahre hat Coco Schumann über seine Erlebnisse während des Nationalsozialismus geschwiegen. Inzwischen gibt es seine Memoiren in der 6. Auflage. Coco Schumann ist jetzt an der Hörbar Brust auf Radio 1.
Da sitzt er und zwischen uns 3 Teller mit Kostbarkeiten für diesen Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen, Herr Schumann, an der Hörbar.
Guten Tag.
Wenn Sie jemanden neu kennenlernen und der erzählt so ein bisschen von sich und sagt dann, so Coco, jetzt erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben. Wie war das denn so? Wie verlief das denn so? Da müssen Sie wahrscheinlich erstmal einen Moment nachdenken und überlegen, tja, welchen Teil meines Lebens gebe ich ihm jetzt, oder? Weil Sie haben so unglaublich viel erlebt.
Ja, so langweilig war mein Leben nie. Nee, ich habe ziemlich viel, von ganz unten bis ganz oben.
Und gibt es Bereiche Ihres Lebens, die Sie, wenn Sie Leute noch nicht so gut kennen, von vornherein ausklammern? Also, dass Sie dann vielleicht die letzten 3 Jahrzehnte erzählen, wie es Ihnen so geht? Oder ist es schon so, dass Sie Menschen damit konfrontieren, dass Sie sagen, wenn du alles hören willst, dann hör jetzt gut zu, nimm dir einen Stuhl und nimm dir Zeit und dann kriegt er sozusagen alles?
Nein, eigentlich rede ich ganz selten über diese Zeit. Das hat. Ich bin ein Mensch, der nicht zurückdenkt. Und ich habe auch in meinem Buch geschrieben, ich jammer nicht, dass ich da drin war, ich jubel, dass ich rausgekommen bin. Ja. Und das ist also Gott sei Dank meine Lebenseinstellung. Dafür kann ich nichts, die habe ich mitbekommen. Und dieses abgedroschene Sprichwort zu sagen, für mich ist ein Glas nicht halb leer, sondern halb voll.
Na Gott sei Dank, vielleicht haben Sie es auch deswegen geschafft, so fröhlich zu bleiben und munter. Es gibt einen, ich weiß gar nicht, ist er Schriftsteller, Armin T. Wegner, den Sie in Ihrem Buch auch zitieren, der sagt, das Vergessenwollen verlängert das Exil. Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung. Ich glaube, damals, als vor fast 10 Jahren Journalisten auf Sie zukamen und zum ersten Mal sagten, Coco, erzähl dein Leben, lass uns einen Film machen, lass uns ein Buch schreiben. Da haben Sie sich, waren Sie erst, glaube ich, nicht ganz sicher, ob Sie sich überhaupt erinnern wollen, soweit, ne? Ob Sie darüber sprechen wollen.
Naja, also ich habe 40 Jahre nicht drüber gesprochen. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, das geht keinen etwas an. Und ich wollte auch meine Freunde nicht beschämen damit, weil die waren ja doch in dieser Zeit auf meiner Seite, aber hätten sich vielleicht geschämt.
Ihre deutschen Freunde, meinen Sie?
Meine deutschen Freunde. Mhm. Aber wie gesagt, nach 40 Jahren, dann war irgendwie mal ein Treffen von ehemaligen KZ-Lern, und meine Frau war ja auch in Theresienstadt. Ja. Und ich bin immer, da war ein Filmteam vom WDR. Und ich bin immer weggegangen und wollte nicht gefilmt werden. Und dann sagte dieser Paul Carrados, der lebt leider auch nicht mehr, der Paul, später waren wir befreundet, der hat dann diesen Veranstalter gesagt, sag mal, wer ist denn das, der da immer weggeht? Und hat der gesagt, du, das ist der Coco Schumann. Der war in Auschwitz und Dachau und war später Gitarrist beim Helmut Zacharias.
Ja.
Das war natürlich für einen Journalisten ein gefundenes Fressen. Ja. Ja. Und dann kam er mit der Kamera auf mich drauf zu und sagte, Herr Schumann, Sie gehen immer weg. Warum? Sag ich, ich möchte nicht darüber reden. Mhm. Und dann sagte er zu seinem Kameramann, Alfred, mach mal die Kamera aus. Und hat zu mir gesagt, und wir hatten gleich einen Draht, irgendwie einen menschlichen, ja. Herr Schumann, wenn Sie nicht darüber reden wollen, wer soll denn darüber reden? Und da kam gerade die Sache mit der Auschwitz-Lüge auf. Und da ist mir auf einmal schlagartig klar geworden, ich muss reden.
Leider hört ja auch Ihr Buch, das einen im Grunde sehr optimistisch an der Hand nimmt, weil Sie immer wieder aufstehen, weil Sie es immer wieder schaffen, hört ja auch eigentlich sehr traurig auf, denn es macht nicht unbedingt Mut. Sie treffen Leute, Sie treffen junge Leute, Sie sind bei einer Kur, man versteht sich, man trinkt zusammen, man lacht zusammen und plötzlich werden die Stimmen leiser und plötzlich sagen diese Leute, ohne dass sie wissen, was ihre Geschichte mitbringt, es sei wieder soweit, die Ausländerfrage und die Judenfrage und so weiter. Plötzlich sind diese ganz normalen Leute, die eine halbe Stunde eher noch sympathisch und froher Natur waren, auch diese kleinen Bestien, diese kleinen Schweine des Alters.
Aber das Schlimme war noch, die waren bei der Polizei.
Einige davon, ja.
Und das war die Krönung. Ja. Überhaupt, ja.
Wollen wir schlussfolgern daraus, bevor die Sendung so richtig anfängt, dass es theoretisch jederzeit wieder passieren könnte? Ist das ein Dämpfer gleich am Anfang? Ist es so?
Na, ich habe eine ganze Zeit geglaubt, dass es nicht wieder passieren kann. Aber jetzt glaube ich, es kann wieder passieren. Denn ich habe mal gesagt, ganz viele Deutsche sind nicht lernfähig.
Nur die Deutschen nicht? Weil sie sind ja eigentlich nie jemand gewesen.
Ja, Menschen überhaupt. Menschen sind nicht lernfähig. Und wenn man heute diese Leute, die wieder Hitler verherrlichen, was denken die sich dabei, als sie diese Filme jetzt gesehen haben, wo ganz Deutschland in Schutt und Asche liegt? Mhm. Wollen die das wieder haben? Anscheinend ja.
Hoffen wir, dass es nicht so ist. Wir werden gleich mal einsteigen in ihr Leben und vielleicht oder wahrscheinlich auch den einen oder anderen erneut zum Nachdenken bringen. Wir fangen an mit Georgia on My Mind. Das Lied haben leider nicht Sie geschrieben, aber Sie haben es hervorragend interpretiert auf einem Album, das heißt Coco Now, das Sie schon als etwas reiferen Musiker zeigt und abbildet. Möchten Sie zu diesem Lied was sagen oder wollen wir es uns einfach anhören?
Ja, nee, das ist ein Live-Mitschnitt von, wir hatten mal ein Konzert in Schloss Elmau, ein wunderschönes Schloss in Bayern. Und da haben wir ein Konzert gehabt und das ist ein Live-Mitschnitt aus diesem Konzert.
Gut. Schöne, ganz entspannte Version von Georgia on My Mind mit Coco Schumann, der heute hier zu Gast in der Hörbar ist. Und als Coco Schumann wird man nicht geboren, sondern man wird zu Coco Schumann von einer Französin gemacht. Coco Chérie. Dazu später. Geboren wurden Sie am 14. Mai 1924 als Heinz Jakob Schumann.
Ja, Und zwar ist es bei meiner Mutter, also mein Vater war ja mit den damaligen Nazi-Jahrgang war ja Arier und ja. meine Mutter war ja Jüdin. Ja. Mhm. Das spielte damals aber keine Rolle. Also die waren alle zusammen Religion. Bedeutete nichts. Also, aber um meinen Großvater einen Gefallen zu tun, früher bei den jüdischen Familien war es so üblich, wenn ein Kind geboren wurde, wurde der nach seinem Urgroßvater
ja.
Getauft, also als Zweitnamen. Und mein Urgroßvater hieß Jakob. Mhm. Aber Heinz war mein Rufname. Nicht?
Das muss eine schöne, unbeschwerte Jugend gewesen sein, denn tatsächlich lebten Menschen verschiedenster Religionen miteinander, ohne dass für Sie zum Beispiel das Judentum damals in irgendeiner Weise auch eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, Sie haben schulfrei bekommen, obwohl Sie auf einer evangelischen Schule waren und das war insofern von Vorteil. Aber ansonsten ja. haben Sie, glaube ich, da gar nicht so viel von mitbekommen.
Naja, doch, es war schon sehr, sehr gut, diese verschiedenen Religionen. Denn es gab so viele Feiertage und es gab immer was zu essen. Aber darum war ich auch schon ein kleines, dickes Kind.
Ach so. Ihre Mutter hat manchmal beim Kochen improvisiert und hat das dann altes schwedisches Rezept genannt, wenn man nicht ganz genau nachvollziehen ja. konnte, was da wahrscheinlich drin war.
Kann Wie mich erinnern heute, Flickerklops war das. Das war saure Sahne mit Tartar mhm. auf der Pfanne.
Dann ah ja, okay. Ihr Vater Alfred war Dekorateur und Polsterer. Ihre Mutter hat in einem Friseursalon im Berliner Scheunenviertel gearbeitet.
Nee, sie hatte nachher selber einen.
Später, genau.
Ja, und dann von meiner Mutter, mütterlicherseits, waren ja fast alle Friseure.
Ah ja, okay, gut. Na, immerhin sind Sie Musiker geworden. Und das wussten Sie so ziemlich früh, denn mit 4 haben Sie sich an die Hütte Ihres Onkels gesetzt. Ja. Hütte ist das Wort für Schlagzeug, ist das richtig?
Ja.
Okay, kannte nee, ich nicht. Nee,
man sagt auch, Musiker sagen Schießbude.
Schießbude oder Hütte. Aha, ja. Also jetzt haben wir schon was dazugelernt. Es gab diesen Onkel Arthur, der tatsächlich Ihr Lieblingsonkel auch war.
Ja, er war Friseur, aber er spielte nebenbei im Prater. Den gibt es ja heute noch.
Ja, ne? in der
Kastanienallee. Ich kenne ihn nur vom Hörsagen von meinem Onkel, der mir immer erzählt hat. Und der hat sich dann ein bisschen dunkel geschminkt und hat dann in dieser Zigeunerkapelle Schlagzeug gespielt.
Und hat sich reingemogelt. Okay, ja. Also mit 4 war das dann offensichtlich ein Moment, in dem Sie wussten, ich möchte Musiker werden. Oder ist das jetzt romantisiert?
Ja, nee. Also das war immer schon von klein auf. Also wenn ich ein Instrument gesehen habe, war ich nicht mehr zu halten. Und ich kann mich erinnern jetzt auch dieses, mein Onkel Arthur, der hatte mal, irgendjemand hatte in der Familie Geburtstag und da hat er seine Band zusammengetrommelt und oben in der Wohnung diese Geburtstagsfeier gespielt, in der Gormannstraße im Schollenviertel.
Ja.
Und als ich schlief dann bei meiner Großmutter mhm. und glaube ich war 4 Jahre oder sowas und wachte morgens auf und sah diese Schießbude da stehen.
Ah, das war noch alles aufgebaut am
Und ich war nicht mehr zu halten und zur Freude der Nachbarn.
Oh ja, stimmt, morgens, ne?
Morgens.
Wenn sich ein kleines Kind
angefangen so trommelt und war nicht wegzukriegen vom Schlagzeug. Und dann hat mir meine Mutter erzählt, später, wenn die mit mir mit sonntags essen und in der Kneipe, wenn da irgendein Klavier stand, bin ich sofort Ach. Hin und habe mit einem Finger schon Melodien zusammengesucht.
Das Wohnzimmer, da stand nicht nur eines Morgens diese Hütte oder dieses, wie haben Sie es eben
genannt? Schießbude.
Sie hatten aus dem Wohnzimmerfenster einen Blick aufs Arbeitsamt, glaube ich.
Richtig.
Und da konnte man sie schon sehen, die langen Schlangen der Arbeitslosen.
Richtig.
Aber Sie waren noch zu jung wahrscheinlich, um zu schlussfolgern. Man konnte einfach damals noch gar nicht wissen, was da auf einen zukommt. Ja. Mit dem Judentum oder Jude-Sein haben Sie, glaube ich, vor der Machtergreifung Hitlers auch gar nichts mitbekommen. Also so wurde das in Ihrem Buch.
Also Religion war für mich niemals eine wichtige Sache. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, also wie ich dazu gestanden habe als Kind.
Sie waren, glaube ich, in der Synagoge in der Oranienburger Straße hin und wieder und das war es dann wahrscheinlich.
Das war es und dann war ich aber auch mit Ostern in der Kirche mit meinen Großeltern, von meinem Vater und also.
Okay, aber dann irgendwann, und zwar in der Schule, fing es an, anders zu werden. Also die Jungs, es ging, glaube ich, um dieses Fünf-Groschen, das Fünf-Groschen-Erlebnis, dass sie alle Fünf-Groschen von zu Hause mitbringen sollten. Es ging um diese Nagel.
Naja, nee, da gab's so ein Brett. Und da war so mit Löchern so eine, die Rune, also von der Hitlerjugend, vorgemacht, ja. Diese Löcher.
Ah, ja.
Und wer fünf Groschen mitbrachte, der konnte dort einen Teppichnagel mit so einem großen Messingknopf einnageln.
Aha.
Und als ich an der Reihe war, ich habe zu meiner Mutter gesagt, du gib mir mal, da ist was in der Schule und so. Und die gab mir dann auch 50 Pfennige. Mhm. Und als ich an der Reihe kam, da sagte der Lehrer, Schumann, du nicht, du bist Jude. Mhm. Bin aus allen Wolken gefallen, habe überhaupt nicht gewusst, was das zu bedeuten hatte.
Ja.
Und bin nach Hause gegangen, also tot traurig. Nicht? Denn damals war ja doch so, ich wäre so gerne in diese Hitlerjugend eingetreten. Mhm. Als Kind diese Schulterriemen und die Uniform und das Fadenmesser, das war doch Wahnsinn, ja. Und ich durfte nicht.
Ihre Eltern haben, glaube ich, versucht, Ihnen das zu erklären. Ist dann der Groschen gefallen?
Ja, 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 ja.
Also das, ja.
Und als dann, ich hab doch in der Schule mal, ich war im Sportverein und habe auch geboxt, ja.
Das war Ihre zweite Leidenschaft, muss man sagen. Wenn Sie nicht Musiker geworden wären, dann wären Sie wahrscheinlich ganz prominenter Boxer gewesen.
Naja, ich weiß nicht, ob dann, als ich größer wurde, meine Reichweite gelangt wurde.
Heute, vor 60 Jahren, der Tag der Demokratie, vormals Tag der Befreiung. Und das sei noch vielleicht für dieses Prozedere erklärt. Normalerweise erzählen wir die Geschichten gerne zu den Songs, die der Gast mitbringt. In dem Fall würden wir so hin und her springen und haben uns entschieden, das Leben von Koko Schumann einigermaßen chronologisch zu erzählen. Und dann kommen dann nämlich an ganz bestimmten Stellen Namen wie Louis Armstrong oder Ella Fitzgerald. Und dann holen wir uns auch die kleinen Geschichten dazu ab, warum Herr Schumann die mitgebracht hat, warum wir das gespielt haben. Rein chronologisch sind wir jetzt bei der Machtergreifung. Sie haben die miterlebt, glaube ich, als einen Fackelzug am Cottbusser Damm. Haben Sie, also das muss ja imposant gewesen sein.
Ja, also als Kind, ich fand das natürlich fantastisch, dieses Happening da, diese Fackelzüge.
Happening, ja.
Also ich stand am Bordstein und habe die Fackelträger da vorbeigehen sehen und habe bei Hitler geschrien.
Mhm.
Als Kind.
Ja.
Gar nicht gewusst, was das heißt überhaupt, ja.
Sie waren ein Junge, der, glaube ich, ganz umtriebig war. Sie hatten ja eine große Verwandtschaft, verteilt auf ganz Berlin. Sie hatten ihre kleinen Jobs. Sie wussten ganz genau, wo sie sich blicken lassen, um da hier und da ein paar Groschen abzuzweigen. Eigentlich waren Sie ein sehr geschäftiger und sehr selbstsicherer, selbstbewusster Junge.
Ja, na, ich habe immer schon dafür gesorgt, dass ich irgendwo Geld herbekam.
Ja.
Entweder habe ich meine Verwandten abgekocht.
Abgekocht, nennen Sie das. Ja. Sehen Sie mal an.
Ja, ja, nein, nee. Das habe ich so, die Musiker, wenn die an den Tisch gehen, um Geld zu kriegen, so, wir gehen abkochen.
Aha, da lernt man bei Ihnen noch ganz schön was dazu. Man lernt die Schießbude, die Hütte und das Abkochen. Mal sehen, wie viele Worte noch hinzukommen. Irgendwann hört es auf, lustig zu sein, denn SA-Angehörige malten einen Judenstern an das Geschäft ihrer Mutter.
Ja.
Und ihr Vater war geistesgegenwärtig und sagte, weg hier. Und zwar nicht weg aus Berlin, nicht weg aus Deutschland, sondern nach Hallensee.
Ja.
Das heißt, gar nicht so weit weg.
Nee, das war ja, meine Mutter hatte einen Friseursalon im Keller am Cottbusser Damm.
Ja.
Und dann sagte mein Vater, also weg hier.
Aber es sind dann ein paar Kilometer nur gewesen. Im Grunde haben Sie da ein völlig neues Leben begonnen, eine neue Schule. Dort kannte Sie kaum jemand. Es lief erstaunlich leicht dort weiter.
Ja, ja. Meine Mutter machte gleich einen neuen Friseursalon auf. Aber auch da später.
Gut, irgendwann leider holte die Zeit Sie als Familie ein. Denn es gab einen neuen Lehrer und der bekam dann Wind und hat Sie dann sozusagen vor der Klasse erneut ausgeschlossen, denunziert.
Naja, ich musste dann von dieser Schule runter und musste auf eine jüdische Schule.
Mhm.
Und dann gab es in der Joachimsthaler Straße das war Reformgemeinde, also Reform, das waren keine Frommen, nicht? Die waren sehr liberal schon und aufgeklärt. Mhm. Und dann bin ich da eingeschult worden.
Haben Sie über die Zeit eigentlich Freunde behalten? Also ist es damals als Junge, Sie werden ja sicherlich in Ihrer ersten Schule schon Freunde gehabt haben, die sich dann vielleicht schulterzuckend, vielleicht auch ganz kaltblütig von Ihnen distanziert haben. Gab es da Jungs, die an Ihrer Seite geblieben sind oder sind Sie allein weitergezogen sozusagen, von Umzug zu Umzug?
Naja, ich habe dann neue Freunde kennengelernt.
Oh, okay, das ging dann doch schnell. 1935 kamen die Nürnberger Gesetze, das heißt, sie wurden, es gab diese staatliche Judenverfolgung, sie wurden Bürger zweiter Klasse, hatten weniger Rechte. Auch das haben Sie als 12-jähriger Steppke wahrscheinlich noch gar nicht so richtig mitbekommen, kann ich mir vorstellen. Ihr Vater hatte zu diesem Zeitpunkt die Chance, seinen in Anführungsstrichen Fehler zu korrigieren. Er hatte ja eine jüdische Frau geheiratet und ihm wurde, glaube ich, die Möglichkeit nahegelegt, sich scheiden zu lassen.
Ja.
Aber Ihr Vater war nicht so.
Nee, der hat gesagt, also, und darum habe ich ihn auch später als einen Helden bezeichnet. Er hat sich partout nicht getrennt von seiner Familie. Er hat denen auch gesagt, nein, von meinem Kind und meiner Frau trenne ich mich nicht.
Wie ging es weiter? Sie sind 1936 13 und jetzt kommt, glaube ich, so ein zweites Schlüsselerlebnis. Sie entdecken die Swings. Das heißt, ein paar Jugendliche vor einer Eisdiele hören Musik, die ihnen bis dato fremd war und die ihnen doch sehr vertraut erschien gleich.
Naja, die waren alle so ein bisschen älter als ich. Und einige hatten diese Grammophone zum Aufziehen und hatten auch schon irgendwelche amerikanischen Platten.
Und auch andere Klamotten.
Ganz andere Klamotten.
Und was ist dieser Knoten? Es gibt so diesen Schallplattenknoten. Wie sieht der aus?
Naja, das ist ein ganz kleiner Knoten.
An der Krawatte, oder?
Ja, von der Krawatte. Und die zogen sich auch ganz englisch an, so britisch, nicht? Und ich kann mich jetzt noch erinnern, den nannten wir Postminister, weil er bei der Post als Lehrling war. Und der hat aber schon ein bisschen Geld verdient und das spendete er in Kleidung. Nicht? Und der hatte dann diese englischen Hemden und ich trage ja bis heute noch ganz gern diese Haifischkragen. Ja? Und das ist so kleben geblieben, nicht? Aber es ist inzwischen ja wieder ganz hoch aktuell.
Ja, Sie sind topmodern, Herr Schumann.
Sogar unser Bundeskanzler hat die noch.
Ja, dann machen Sie es aber wirklich richtig. Diese Leute, diese Jungs waren älter als Sie, aber Sie haben sich ziemlich schnell mit einem gekloppt und haben, glaube ich, so den Respekt der Gruppe auch bekommen.
Ja, nicht, denn ich weiß, meine Mutter hatte mich mal in der Schule besuchen und hat mich beschrieben. Den Namen Schumann kannten die nicht, aber als sie mich beschrieben hat, haben, ach, der Schmähling, der haut sich da hinten.
Sie haben sich geklappt.
Ja.
Jetzt muss ich mal, ich hoffe, dass es jetzt nicht indiskret ist. Geben Sie mir ein Zeichen. In Ihrem Buch steht so viel über Ihr Leben. Aber die Narbe auf Ihrem Kopf, diese Linie, diese lange Linie, die sich dort auf Ihrem Kopf zieht, wo kommt die her?
Ich habe eine Operation da oben gehabt. Und zwar hatte ich ein Meningiom.
Aha.
Das ist eine gutartige Geschwulst.
Ah ja, okay.
Aber sie mussten offen machen.
Gut, verstehe. Also es ist eine imposante Narbe, man kann das jetzt nicht zeigen leider.
Ja.
Aber Sie haben das gut überstanden. Gut, es hat nichts mit Ihren Prügeleien von
gar
damals
nichts,
zu tun.
Gar nichts.
Vielleicht sollten wir wieder Musik spielen. Diesmal eine Komposition von Ihnen, Exotik. Möchten Sie dazu jetzt was loswerden? Oder wollen wir das einfach einflechten lassen in den Rest Ihres Lebens, den wir
Das ist, ich habe ja doch sehr viel komponiert und meistens südamerikanisch, weil das liegt mir. Mhm. Ja. Und diese Komposition jetzt, es gab damals ein ganz berühmtes in Amerika Orchester, das hieß Martin Dennis. Oder Dennis Martin, weiß ich nicht. Und der lief hier in allen Musicboxen und der hat diese Komposition von mir aufgenommen. Ich habe die Platte zu Hause noch damals LP und unter anderem Exotique Bossa Nova hat er das gemacht.
Okay, gut. Wir hören jetzt also Exotique Bossa Nova aus dem Kopf und aus dem Handgelenk von Coco Schumann. Thank you. Radio 1, die Hörbar Rust. Im Hintergrund haben Sie ungefähr 40 verschiedene Dschungeltiere gehört, die aber alle nicht durch Effekte entstanden sind, sondern durch die virtuose Zupf- und, ich weiß gar nicht, Technik, Zupf, was gibt es noch für eine Technik bei der Gitarre? Zupf, Streich, Klopf, Zirpel, Wirbeltechnik von Coco Schumann.
Sie haben, ich spiele einfach.
Kakadus und Geparden habe ich gehört. Ich weiß nicht, wie Sie das hingekriegt haben. Unglaublich. So, Sie hatten jetzt Ihre neue Clique, Sie hatten Ihre neuen Leute, da wurde es auch gar nicht thematisiert, dass Sie Jude sind oder ob Sie Jude sind, da wurde auch, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, das wurde nicht gefragt, oder?
Die wussten das nicht. Mhm. Ich habe es also nicht an die große Glocke gehängt.
Gut, aber hätte ja auch sein können, dass man in der Zeit damals, dass einige Leute sensibilisiert wurden und von sich aus fragten, ne?
Oder? Naja, aber das waren alles Leute, die mochten amerikanische Musik,
ja,
und den englischen Lebensstil.
Gut.
Und... Muss ich mehr sagen?
Nein, Sie waren auf der richtigen Seite. In der damaligen Zeit, also Jazz und Swing kamen in Ihr Leben, das müssen Sie als unglaubliche Bereicherung empfunden haben. Und wenn man sich vorstellt, wie das Berlin der damaligen Zeit aussah, also meine Fantasie ist mit mir durchgegangen, Sie haben von diesem Delphi-Palast geschrieben, das muss legendär gewesen sein mit so hydraulischen Bühnen und Schiebedach und Tischtelefonen. Haben Sie das noch vor Ihrem inneren Auge, wie es da aussah?
Ja, ich sah schon ganz... als ich ganz jung war, schon auf der Mauer und habe die spielten ja draußen, die Orchester, es war ja Olympiade 36. Ja. Und war hin und her gerissen. Ja, meine anderen Freunde gingen ins Kino und ich saß da und habe Musik gehört. Ja. Erst später, als ich dann älter wurde, ist es mir... vergönnt gewesen, da mal reinzugehen. Auch dann.
Ich glaube, es gibt keinen Laden in Berlin, in dem Sie nicht waren. Oder es gab zumindest auch keinen. Sie sind schon ganz schön früh auf der Rolle gewesen. Und ich glaube, ja. Ihre Mutter hat sich ganz schön Sorgen gemacht, weil Sie spät nachts nach Hause kamen. Und es setzte dann auch immer einen Satz Ohrfeigen, ne?
Na ja, natürlich.
Weil sie hatte Angst.
Ja, und ich sehe mich auch jetzt, da war schon Verdunklung. Da gab es in der Kantstraße eine Bar, die hieß Dorette Bar. Mhm. Und da spielten also... Musiker drin und später habe ich die alle kennengelernt. Ja. Aber ich stand davor und da oben war so ein Miefquirl, so ein Ventilator, der zog die Luft von da drin raus und das roch nach Parfum und Alkohol.
Und Nikotin und so.
Und ich stand davor und habe Musik gehört.
Das war Ihr Element.
Das war mein Leben.
Ja. Mit 13... Es ist ziemlich früh, von einem Hausmädchen in eine Kammer gezogen zu werden, um in die Liebe eingewiesen zu werden, Herr Schumann, mit 13 schon.
Tja.
Ich glaube, es kam auch nicht ganz zum Äußersten. Das kam es, glaube ich, erst später. Oder doch schon?
Ich habe alles vergessen.
Gut, alles klar. Der Gentleman schweigt, das war nur ein Test. Mhm, gut, aber zumindest werden Sie auch damals neben der Musik schon die Damen ein bisschen genauer beäugt haben. Man sieht sie und sie sehen
also
so...
Also ich war immer schon frühreif.
Ja, das glaube ich gerne. Und dann aber so eine treue Seele, wenn man bedenkt, wie lange Sie mit Ihrer Frau zusammen waren und dann tatsächlich, bis dass der Tod euch scheidet.
Ja, ja.
Ja. Na, wir werden zu Traude später kommen, auf jeden Fall. 1938 bekamen Sie Ihre erste Wandergitarre. Von wem?
Von einem Cousin, also väterlicherseits. Und der wurde eingezogen zum Militär, ist auch nicht wiedergekommen. Mhm. Und der gab mir als Abschiedsgeschenk seine Gitarre, also so eine Klampfe.
Ah, okay. Und es gab da damals schon, Sie hatten, glaube ich, zwei sehr wichtige Lehrer in Ihrem Leben. Der eine davon war der Deutschlehrer Dr. Berlin, der Ihnen heimlich Gitarrenunterricht...
Nee, das war ja schon in der Joachimsthaler Straße, also in dieser jüdischen Reformgemeindenschule da.
Okay, aber auf jeden Fall glaube ich, Ihr Vater steckte Ihnen da Geld zu, Ihre Mutter wollte das gar nicht so gerne.
Nee, das war später. Das war der erste und der unterrichtete Deutsch und Musik. Mhm. Und der Musikunterricht bestand darin, dass er immer seine Gitarre mitbrachte und wir haben alle gesungen.
Ah, okay.
Und den habe ich erzählt, Herr Dr. Berlin, ich habe eine Gitarre bekommen und so. Und sagt, er, bring doch mal mit. Und dann hat er mir gesagt, so mit zwei Akkorde D-Dur und A7, das sind Symbole für auf der Gitarre.
Ja.
Und sagte mir als erstes, pass mal auf, spiel mir das mal nach. Und dann hat er mir das gezeigt, ich habe es nachgespielt. Und dann hat er gesagt, so, damit du weißt, wo du wechseln musst, sing mal 2000 Mann, die zogen ins Manöver und auf Ö musst du immer wechseln.
Ah, okay.
2000 Mann, die zogen ins Manöver, schidum, bidum, schidum, bidum, die zogen. Und so habe ich also angefangen, Gitarre zu spielen, aber da ich immer bis heute immer irgendwie, wenn ich was mache, ein Perfektionist bin, ja, hat mir das nicht gereicht. Und ich habe probiert, irgendwo Gitarrenlehrer zu finden. Und ich weiß noch, meine Mutter wollte das nicht. Und mein Vater hat mir dann heimlich, ich habe dann einen gefunden, hat mir heimlich 5 Mark zugesteckt, damit ich die Gitarrenstunde nehmen konnte.
Wir spielen jetzt von Louis Armstrong I've Got the World on a String. Sie haben auch Louis Armstrong kennengelernt.
Ja.
Er hat Ihnen zugehört.
Bei der Jam Session. Wir haben zusammen gespielt.
Auch das noch, wow.
Ja, damals gab es ja mehrere, die diese Jam Session mitgespielt haben, hier von deutschen Musikern. Aber ich habe auch mit ihm dann an den Tisch gesessen und habe ein Bier getrunken mit ihm. Und ich habe festgestellt, dass diese ganzen Superstars eigentlich ganz bescheidene und normale Menschen waren. Mhm. Ohne Dünkel und nur die nichts können haben, das drauf.
Coco Schumann, Musiker, Gitarrist, Zeitzeuge, ist heute zu Gast in der Hörbar.
I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got a string on my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go. Anytime I move my finger. Look at me, can't you see? I'm in love.
Dies ist eine Wiederholung aus dem Mai 2005. Zu Gast war der Gitarrist und Jazzmusiker Coco Schumann.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ja, heute der 8. Mai, der Tag der Befreiung oder auch der Tag der Demokratie. Wir haben jemanden eingeladen, der all das miterlebt hat und miterleben musste und Gott sei Dank miterleben durfte. Coco Schumann ist heute zu Gast in der Hörbar, geboren 1924 in Berlin. Kennen Sie noch viele Menschen, die politisch sind, egal wie alt?
Ja, nee, eigentlich nicht.
Erstaunlich. Ja, wie wenige Menschen, ich schließe mich da durchaus mit ein, sich in irgendeiner Weise politisch engagieren.
Ja.
Gut, tauchen wir wieder in Ihr Leben ein. Wir müssen da leider Dinge zusammenfassen, für die man sich sehr viel Zeit nehmen müsste. Also eigentlich müssten sie so 3 Sonntage nacheinander kommen, dass man das auch gebührend bespricht alles. Denn Gott, was soll man zusammenfassen? Den Beginn des Zweiten Weltkriegs, das ist ein wichtiges Jahr für Sie gewesen, denn Sie hatten Ihren ersten Job als Musiker, nämlich Silvester in der Hasenschaukel. Ist das richtig?
Ja.
Okay, Sie haben einen Pianisten, glaube ich, am Schlagzeug begleitet.
Mhm.
Es war das erste Zusammentreffen, das erste richtige Zusammentreffen mit einer Frau. Das wollen wir nicht vertiefen. Und Ihre erste gute Gitarre haben Sie bekommen und die muss ziemlich groß gewesen sein. Sie waren 16 und die war, glaube ich, auch schon ganz schön groß.
Naja, ich habe die gekauft von einem Zigeuner und die haben ihre Gitarren selber gebaut. Und die war schon erstaunlich groß. Und wenn ich damit ankam, dann sagten die Leute immer, da kommt Coco mit seiner Großmutter.
Es gab ein Etablissement, das hieß Groschenkeller in der Kannstraße. Und dieser Groschenkeller machte Sie, glaube ich, zum richtigen Musiker. Da ging es los, weil Sie da regelmäßig spielten und weil Sie da auch eine gewisse Routine bekamen.
Ja, ich habe vorher schon der Bully Bulan, kam ja aus sehr reichem Hause.
Mhm.
Nicht? Und bei denen habe ich schon vorher gespielt, in einer Rosendiele am Astamplatz oder sowas.
Mhm.
Und also ich habe da schon ziemlich früh angefangen, auch mit verschiedenen Bands zu spielen. Aber unter anderem auch war Groschenkeller natürlich mein bevorzugter Platz.
Sie jobbten Gott sei Dank als Rohrverlegergehilfe, Gott sei Dank deswegen
ich musste ja, war ja dienstverpflichtet. Also ich durfte ja nicht keine Musik machen.
Mhm.
Und aber als ich dann Schulabschluss hatte, da musste ich zum Arbeitsamt und bin verpflichtet worden, als Klempner und Rohrleger.
Ja, Gott sei Dank. Es hat Ihnen später nochmal geholfen. Da kommen wir etwas später zu. Und schon damals wurde heimlich geswingt, also beziehungsweise damals wurde noch heimlich geswingt. Also die Gestapo patrouillierte. Das heißt, man musste jederzeit damit rechnen, dass es eine Razzia gab. Aber man verständigte sich durch Pfiffe, durch Leute, die draußen standen und guckten, ob jemand kam, der...
Das ist schon eine Story, die habe ich schon so oft erzählt, im Groschenkeller. Das war, wie gesagt, war ein Keller. Und wir spielten da verbotene Musik unten. Und dann stellten wir oben einen, an der Kellertreppe oben einen Studenten hin, der bekam ein Glas Bier und unten auch einen. Und die Reichsmusikkammer, die machte dort Kontrollen.
Ja.
Und die waren erkennbar. Die müssen irgendwo einen Fundus gehabt haben. Die hatten alle Ledermäntel und Schlapphüte.
Okay.
Und wenn so ein Typ ankam, dann pfiff der da oben runter.
Ja.
Und der da unten pfiff dann im Nebenraum. Wir spielten ja im Nebenraum. Pfiff zu uns und dann wussten wir halt mal.
Okay.
Jetzt kommen sie. Und dann stiegen wir sofort um auf Rosamunde. Und das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Und der ganze Saal sank mit. Und als die rauskamen, haben wir uns alle totgelacht. Nicht? Also.
1941, das Jahr, es kam zur Endlösung der Judenfrage für die Nazis. Was auch immer sich Menschen, die sich mit Politik damals nicht beschäftigt haben, darunter vorstellen mussten. Sie bekamen davon gar nicht wirklich was mit. Es gelang ihnen immer... Ihnen und Ihren Freunden, je schlimmer es von draußen war, so stellt man es sich vor, desto mehr haben Sie sich auf die Musik konzentriert und das so ausgeklammert. Man hört von ersten Leuten, die sterben, hält es aber wohl noch für Zufälle oder für Einzelfälle, oder wie war das?
Naja, man konnte sowieso nichts machen, nicht? Und ich hätte ja den Judenstern tragen müssen.
Haben Sie aber nicht.
Den hatte ich in der Tasche, das war schon ganz gefährlich, ja. Und dann bin ich auch engagiert worden hier von einem ganz berühmten Saxophonisten damals, ein Italiener, der hatte in der Rosita Bar.
Ach, dieser Schöne, der schönste Saxophonist der Welt.
So ist es.
Wie hieß der nochmal?
Tullio Mobiglia. Und der hat,
so sah er auch aus.
Naja, und der hatte mich dann engagiert, konnte ich überhaupt nicht begreifen, dass der war für mich, kam gleich nach dem lieben Gott oder noch vorher, ja, dass der mich engagiert hat. Konnte ich gar nicht begreifen.
Wir hören jetzt wieder Sie, und zwar gemeinsam mit Ihrem Freund Jan Tutz Tielemans. Der Song heißt, spreche ich in Deutsch aus, Caravan oder Caravan?
Caravan.
Caravan, okay. Radio 1, die Hörbar Rust. Coco Schumann ist heute zu Gast, Jahrgang 1924, und sitzt hier frisch mit rosa Wänglein und einem Grinsen, isst nichts außerplanmäßig, trinkt nichts außerplanmäßig. Wir können Sie überhaupt gar nicht verwöhnen. Wir könnten die Schleiertänzerin wieder reinholen. Ist Ihnen das lieb?
Ja, da muss ich aber vorher essen.
Ah, okay, sonst fallen Sie um. Verstehe. Es gab doch, aber gut, das war jetzt... Wann war das? In den 60er Jahren, glaube ich. Da haben Sie schon hin und wieder Stripperinnen bei der Arbeit zusehen dürfen. Und zwar ganz offiziell, während Sie selbst auch gearbeitet haben. Sie haben Musik dafür gemacht, ne?
Ja.
Natascha war eine perfekte Stripperin. Was hat die denn so richtig gemacht? Weil Sie haben ja gesagt, es ist eine Kunst. Es ist nicht
einfach. Nee. Sich auszuziehen, ohne dass es obszön wirkt. Das ist eine Kunst, ja. Und ich habe ja auch hier, leider haben wir den nicht gespielt bis jetzt, ein Stripper-Blues.
Oh.
Und da habe ich ja noch eine Ansage drauf. Das ist die einzige auf dieser Platte, wo die Ansage drauf gelassen haben.
Aha.
Und da habe ich das mal erklärt. Und
Verstehe. Faustdick dann doch hinter den Ohren gehabt. Wobei sie immer ganz unschuldig gucken.
Alles Verkleidung.
Ich komme da langsam, komme ich dahinter. Also heiter ist es nicht, wo wir jetzt sind in Ihrem Leben. Es geht um 1942. Sie haben ein Engagement in der Rosita Bar, sind 17 Jahre alt, bekommen endlich Ihren Chéri Coco, Ihren Spitznamen von der Französin. Sie sind plötzlich Coco Schumann, das passt. Im Februar 1943 nun verkündet Goebbels den totalen Krieg. Berlin wird großflächig bombardiert. Die ersten toten Freunde sind da, sie spielen weiter und leider werden sie im März 1943 zur Kriminalpolizei gerufen, wahrscheinlich unter einem Vorwand. Angeblich hätten sie arische Frauen verführt, den Judenstern nicht getragen.
Hat ja beides gestimmt.
Ihr Vater hat sie da gerettet, ha?
Richtig, denn das war die Kriminalpolizei. Und Justiz war noch was anderes, damals auch noch, trotzdem die schon auch nicht mehr unparteiisch war, die Justiz. Mhm. Aber nachdem ich da oben war, die durften mich nicht entlassen, sondern mussten mich der Gestapo überstellen. Oh. Mhm. Ja, und so bin ich also nicht mehr weggekommen. Mein Vater hat noch in der Rosita Bar am nächsten Tag meine Gitarre abgeholt, die stand ja noch da. Dann musste ich in die große Hamburger Straße, das war also hier in Berlin ein Durchgangslager. Von da wurden die Leute in die KZs geschickt. Und ich war schon auf den Transport, ich stand schon in einer Reihe nach Auschwitz.
Oh Gott, ja.
Und mein Großvater, mein Vater ist oben dann zu diesem eiskalten Obersturmführer Duberke gegangen und hat gesagt, Obersturmführer, ich bin doch Deutscher und habe immer versucht, meinen Sohn deutsch zu erziehen. Und ich war im Ersten Weltkrieg, bin verwundet worden, war Unteroffizier. Und
irgendwie hat das geschafft, ihn
ja,
zu erreichen.
Ja, und bitte schicken Sie meinen Sohn nicht nach Auschwitz. Mhm. Man wusste noch nicht genau, aber Auschwitz hatte schon damals und Theresienstadt hatte einen guten Klang. Und
Ihre Großeltern waren da schon.
Also hat auch dann zu ihm gesagt, die Großeltern von ihm sind auch da. Und es war ein, da kamen nur ausgewählte Leute hin. Mhm. Also das war ein Lager, wo sogenannte Mischlinge, wie ich einer war, oder aber Frontkämpfer sind da hingekommen. Mhm. Und dann hat der sich erweichen lassen und hat gesagt, okay, anstatt Auschwitz, Theresienstadt.
Gut, ob man da jetzt von Erleichterung natürlich sprechen kann. Aber Sie sind dort angekommen, Ihr Gepäck wurde Ihnen weggenommen, Ihre Wertsachen natürlich, Sie wurden von vornherein in so ein Entlausungsbad geschickt.
Und Schleuse hieß das. Oder geschleust.
Kaum waren Sie da, hörten Sie schon wieder bekannte Musik. So, und im Grunde ist das, was sich in Ihrem Leben ab jetzt zuträgt, immer wieder eine ähnliche Verkettung von dann doch glücklichen Umständen in völlig ausweglosen Situationen. Wo immer Sie in Ihrem Leben hingekommen sind, haben Sie Musik gehört, fühlten sich zugehörig und haben es so geschafft, aus der Situation zu entfliehen, mehr oder weniger.
Naja, also ich bin ja nicht religiös, überhaupt nicht. Also den Gott, den Sie mir hier vorerzählen, da kann ich nicht dran glauben. Aber ich bin überzeugt, es gibt irgendetwas. Irgendetwas, wo ich nicht weiß, was es ist. Und ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, ich glaube nicht an Gott, aber wenn ich im Wald spazieren gehe, da treffe ich ihn manchmal.
Sie hatten tatsächlich das Glück, dort dann als Schlagzeuger engagiert zu werden. Es gab da die Ghetto-Swingers.
Ja,
und Sie konnten dieser Band beitreten. Und das Gute war, Sie mussten kein Kriegsmaterial herstellen, Sie mussten nicht zur Feldarbeit, sondern Sie waren da ein Freund der Köche, weil viele Musiker dort Köche waren.
Ja.
Und waren dann schon im Grunde privilegiert. Und so komisch es ist, es stellt sich dann in dieser ganzen bizarren Situation sowas wie ein Alltag ein, oder?
Ja, natürlich. Aber ich meine, auch ist ja doch so, dass wenn man Musiker ist, ja, und irgendwie so ein bisschen was Besonderes als Musiker ist, dann ist man, wo man hinkommt, auch immer was Besonderes. Ja.
Ja.
Also dann war ich schon hinterher bekannt und wo ich hinkam, damals war ich ja Coco schon,
genau.
Nicht? Sagten die Leute, dobri den, Coco.
Ein befreundeter Fleischer steckte Ihnen was zu, sozusagen, dass Sie dann tauschen konnten mit einem Hausmeister dort, sodass Sie eine eigene Dachkammer bekamen.
Nein, der hat das gemacht. Er wusste, dass da oben Kumbal hieß das.
Kumbal, ja.
Und das waren so Dachwohnungen, ausgebaute. Und er kannte den Hausmeister. Mhm. Und da er in der Fleischerei war, ist ja an Fleisch rangegangen und hat diesen Hausmeister
bestochen
ja. Und hat zu mir gesagt, ich habe da für dich oben.
Super.
Ja.
Weil Sie haben ja in einem Raum mit ganz vielen Menschen geschlafen. Es war elend natürlich. Also Theresienstadt war ja nicht ein Freizeitpark. Es wurde aber als Freizeitpark irgendwann verkauft, denn im Dezember 39 kündigte sich das Rote Kreuz an, wollte sich Theresienstadt ansehen. Und erstmal wurden 7000 alte und kranke Menschen deportiert. Da hat man überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt.
Ja.
Und etwas ganz Skurriles begann. Die Straßen wurden mit Seifenwasser gereinigt. An den Straßenfenstern hingen plötzlich bunte Vorhänge. Alles wurde verkleidet.
Ja, kommen wir noch mal später auf diesen Fleischer in Australien.
Den haben Sie noch mal wieder getroffen.
Ja, ne? Ja. Kommen wir noch mal auf Australien.
Sie haben alle Menschen wieder getroffen.
Ja.
Also ich denke, wir kommen auf Australien. Wollen wir
das jetzt? Ich wollte nur fragen, diese Story, das ist wieder in meinem Leben etwas Unglaubliches. Das gibt's gar nicht.
Ja, tatsächlich. Also da haben sich, gerade auf diesem großen Kontinent, sehen Sie sich da wieder in die Hände gelaufen.
Das ja, denn dieser Walter Jockel hieß er. Der mir für mich dort mit Fleisch ein Kumpel gekauft hat.
Ja.
Dann kam ich nach Australien und kannte keinen Menschen.
Sehr viel später, ja. Mhm.
Und nahm eines Abends, habe mich mit meiner Frau ein bisschen gezankt, nahm meine Gitarre und meinen Verstärker und ging in irgendeine Oran Coffee Lounge, hieß die.
Ja.
Die war im ersten Stock. Und wer kommt mir entgegen? Als Geschäftsführer Walter Jockel.
Unglaublich.
Das gibt's gar nicht mehr.
Manche Menschen müssen sich wahrscheinlich über den Weg laufen. Und so war ihr Leben gekennzeichnet.
Ja.
Es hat ihnen ja sehr oft das Leben gerettet, Gott sei Dank. Wir sind jetzt bei, ach Gott, ja genau, Helmut Zacharias.
Ja.
Über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Also Helmut Zacharias ist einer der wichtigsten Musiker in meinem Leben und auch Freunde. Ja.
Ja.
Denn ich weiß nicht, ob ich musikalisch das geworden wäre, wenn mich Helmut Zacharias nicht engagiert hätte. Er war ein Genie, denn er konnte Noten lesen, bevor er richtig lesen und schreiben konnte. Sein Vater war Geiger. Ja?
Mhm.
Und alles, was ich an musikalischem Wissen habe, eigentlich habe ich durch ihn.
Vor 60 Jahren ungefähr war der Zweite Weltkrieg zu Ende und der heutige Tag wird auch der Tag der Demokratie genannt. Und wir haben jemanden da, der wirklich die vergangenen 8 Jahrzehnte tatsächlich erlebt hat und Gott sei Dank auch überlebt hat. Coco Schumann ist hier, ein legendärer Gitarrist. Und wir sind an einer Stelle, von der ich hoffe, dass niemand, der diese Sendung jetzt gerade hört, genau an dieser Stelle war, zu diesem Zeitpunkt, dass niemand miterleben musste, was damals in Theresienstadt passierte. Wobei das ja noch das gemäßigte Lager war. Es gab dann einen Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, besser bekannt als dieser Film Der Führer schenkt den Juden eine Stadt.
Das war natürlich Zynismus von den Juden da.
Also da wurde sozusagen Jugendlichkeit gepredigt, da wurden die Kranken und die Alten deportiert. Das Deutsche Rote Kreuz ging durch und sagte, ach, ist ja ganz hübsch hier. Und danach wurde dieser Apparat drastisch verkleinert und auch sie wurden erneut deportiert Richtung Süden.
Ja, Richtung Auschwitz.
Ja.
Birkenau.
Birkenau, genau. Ein Nebenlager zuerst.
Das Stammlager war direkt in Auschwitz und die Gaskammern, die waren ein bisschen weiter Birkenau, Auschwitz.
Sie sind in einem völlig überfüllten Güterzug, wie man es aus Geschichtsbüchern kennt. Schreckliche Schwarz-Weiß-Fotografien, das haben Sie erlebt. Sie wurden dort eingepfercht. Gleich am ersten Tag starben Menschen direkt neben Ihnen. Das heißt, diese Fahrt dauerte mehrere Tage und es muss bestialisch gerochen haben. Man hatte keine Luft. Es sind viele Leichen dort gewesen, in den einzelnen Waggons. Und als Sie ankamen, standen Sie dann dem KZ-Arzt Mengele, Josef Mengele, gegenüber.
Ja, wusste ich aber damals noch nicht.
Okay. Was war das für ein Moment?
Ja, also wir wussten ja nicht, was da passiert. Nicht, der hatte nur, wir mussten uns nackend ausziehen und vorbeigehen an diesen Tisch. Da saß nicht nur der Mengele, sondern da saßen drei SS-Leute oder vier, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und er fragte jeden, was er für einen Beruf hätte, wie alt und ob er arbeiten kann. Und dann schickte er die von sich aus nach links. Und die alten Leute, die kamen sofort auf die andere Seite. Wir wussten überhaupt nicht. Und da ist doch diese makabre Geschichte, dass, wenn ich heute daran noch denke, dann... Wir hatten einen ganz fantastischen Klarinettisten, einen Tschechen, Fritzek Weiß hieß der. Mhm. Der war auch in der Tschechoslowakei schon sehr bekannt. Und der sah nicht nur aus wie Benny Goodman, er spielte auch wie Benny Goodman. Ja? Und der hatte auch dann mal, bevor der Martin Roman kam, die Ghetto Swingers geleitet.
Ah, ja.
Und wir waren zusammen und er schickte uns beide auf die linke Seite und seine Eltern auf die andere Seite. Und er ging dann hin und sagte, ich weiß nicht, ob er den Rang kannte oder so, Herr Obersturmführer oder so, kann ich nicht mit meinen Eltern gehen? Und der grinste und sagte, natürlich. Also ist er auch mit den Igaskammern marschiert. Und die Alten wurden sofort vergast.
Es gab ja wohl auch SS-Leute, die sich da den Scherz draus machten, dass sie sagten, den Eingang kennt ihr jetzt und da ist der Ausgang.
Ja, nee, das war nicht der. Als wir ankamen, sahen wir nur Riesenschornsteine, drei oder vier Stück, und dachten, das sind Fabriken. Es stank Fabriken. Es stank auch so schrecklich, ja. Und dann, nachdem wir also kahl geschoren wurden und Häftlingskleidung bekamen, sagte einer so, damit er wisst, wo ihr seid im Vernichtungslager Auschwitz, hier ist der Eingang durchs Tor und der Ausgang, und zeigt durch den Schornstein. Und da wussten wir, was los war und woher es so stank. Und
Sie waren Gott sei Dank so geistesgegenwärtig, dass Sie Mengele stark ins Auge geguckt haben und gesagt haben, ich bin Rohrverleger, ich bin gesund, ich bin 20, ich kann arbeiten.
Ja, und zwar habe ich mit Absicht noch richtig Berliner, war. Ich bin ja dann hier auch groß geworden in Mitte, wo man so Berliner hat. Und da habe ich gesagt, hatte gefragt, Beruf, ja, ich bin Rohrleger und Klempner, Herr Obersturmführer. Und dann stand der Nacken, dann hat meine Hände an die nicht vorhandene Hosennaht gelegt. Und bin dreimal in der Selektion gewesen bei Mengele. Aber später, da habe ich es noch nicht gewusst, wer mich da zur Seite geschickt hat. Habe ich erst später erfahren.
Sie trafen wie auf wundersame Weise Heinz Herrich. Ehemaliger Kunde, glaube ich, in der Rosita-Bar.
Naja, bloß ich kannte ihn ja nicht, denn er kannte mich.
Er kannte Sie, das reichte in dem Fall, Gott sei Dank, denn er wusste, dass Sie Musiker sind. Und so kam es, dass Sie am ersten Abend in Auschwitz schon wieder musizierten. Denn die Lagerältesten hielten sich, glaube ich, das war so eine Frage des Renommees, eigene Bands.
Ja, die Lagerältesten waren ja Berufsverbrecher, nicht? Die hatten Berufsverwahrung aus Sachsenhausen und die hat man nach Auschwitz geschickt, damit die dort ihre Befehle ausführen. Also etwas, die SS hat sich ja um die innere Struktur des Lagers kaum gekümmert, nicht? Und dafür waren die, das waren ja Deutsche. Dass sie vielleicht Mörder waren oder so, spielte keine Rolle. Ich meine, wenn der Einstein damals nicht weg, dann hätten die den Einstein zur Sau gemacht, nicht? Diese Primitiven. Und
Martin Roman gründete, glaube ich, eine Band. Sie spielten.
Das war ganz.
War das später?
Nee, er kam später. Denn und am Abend aber, und zwar hatten die dort, also die hielten sich Bands, die Lagerältesten. Ja. Und um Platz zu machen, wir waren im E-Lager, das hieß Zigeunerlager. hatte man alle Zigeuner, die dort waren, mit Kindern, und es waren Familienlager, was ganz selten war. Und aber das Zigeunerlager war ein Familienlager, und die haben alles mit Kind und Kegel, um Platz zu machen, vergast. Und der hatte also keine Band mehr. Und jetzt kam ich als Retter in der Not, und dann war ja erst mit dem Geiger Otto Sattler aus Prag, mit dem war ich zusammen, und wir beide spielten zuerst dann diesen am selben Abend noch, als wir ankamen, für diesen Lagerältesten. Und der hatte ja alles. Der hatte Zigaretten und Schnaps, und er lebte wie ein Fürst. Dann im später im, und dann dieser Heinz Herrich, der mich da kannte, mit dem habe ich dann gesagt, du pass mal auf, im nächsten Transport kommen wahrscheinlich von den Ghetto Swingers die restlichen, ja. Und dann hat der oben schon, und die hatten ja dort ein Kommando, die hießen Kanada. Und dieses Häftlings...
Kanada hieß es, weil unglaublich große Berge von angehäuften Haaren, Uhren, Schuhen und so weiter...
Nee, das war... Kanada hieß... Damals in Polen war Kanada irgend so ein...
Der Inbegriff so ein des Reichtums.
Ja, und dann nannte man dieses Kommando dort, dieses Rampenkommando Kanada. Und da haben wir gesagt, pass mal auf, wenn die jetzt kommen von den Ghetto Swingers... Und die kamen ja auch alle. Und dann haben wir später eine richtige Band gehabt.
Da haben sie sich wieder gefunden. Ja. Sie haben Dizzy Gillespie kennengelernt.
Ja.
Also wollen Sie es, ich weiß ganz genau, wir schaffen es sowieso nicht. Wir werden Ihr Leben ganz unzureichend, wir haben jetzt nur einen Fokus sozusagen auf das erste Drittel Ihres Lebens bis jetzt geworfen. Wir werden es in dieser einen Hörbar nicht schaffen. Aber vielleicht können Sie an dieser Stelle kurz über Ihre Begegnung mit Dizzy sprechen.
Ja, also damals kamen doch die ganzen Superstars hier nach Berlin und spielten Konzerte. Und die gingen ja doch nach Feierabend nicht schlafen, sondern da gab es erst den Laden, der hieß die Badewanne. Das war auch so ein Keller. So ein Jatzkeller. Und dann später hatte ich die Band im Studio 22 am Stuttgarter Platz. Und die ging, und das hat sich dann rumgesprochen unter den Musikern, den Amis, also Armstrong und
Ella Fitzgerald hat er ja auch mit ihnen gesungen.
Naja, und dann kam auch mal der Dizzy rein und spielte mit. Und deshalb hatte mir mein ehemaliger Pianist nach Jahrzehnten einen Brief geschrieben und hat mich an etwas erinnert, wie Stephen Grappelli reinkam und die seine Geige abgab beim Geschäftsführer und da saß und sagte nach einer Viertelstunde, gib mir mal die Geige her, und das hat mitgespielt, ja. Und so war eines Abends auch Ella Fitzgerald, die saß vorne, und Ella war bekannt, dass sie ganz selten eingestiegen ist irgendwo. Und auf einmal stand sie auf, kam zu mir und sagte, Coco, do you mind if I sing a song?
Wow.
Diese für mich, das war eine Königin, die war von anderen Sternen, dass die, und die war so bescheiden, alle waren so bescheiden.
Ja. Sie sind es ja auch. Aber Sie haben ja auch mit diesen ganzen stillen Stars zusammengespielt, die einem Laien wie mir jetzt unter Umständen gar nicht sagen. Sie sind all diesen Musikern begegnet und sind wahrscheinlich auch dementsprechend stolz auf so eine ruhige Art, oder?
Ja, irgendwie ja.
Gut, wir sind eigentlich an einem Punkt jetzt, wo Sie es erneut geschafft haben, sich in Auschwitz einer Band anzuschließen. Die SS klatschte Beifall, wenn Sie gespielt haben. Absurd. Sie hatten Begegnungen mit so einem ganz brutalen, wie hieß denn so, dieser holländische...
Nee, einen deutschen Rottenführer.
Rottenführer, ganz genau.
SS.
Was heißt Rottenführer? Wofür steht das?
Das ist eine Rangordnung. Also gibt Oberscharführer, Rottenführer, Obersturmführer. Das sind so Rangordnungen.
Okay. Mit dem, der für seine Brutalität und für seine Skrupellosigkeit bekannt war?
Na, der war von der politischen Abteilung nochmal extra. Also im KZ nochmal. Im KZ, also der war sowas von gefürchtet, ja. Wenn man also sich etwas im KZ zu Schulden kommen ließ, ja, wenn man eventuell auf dem Außenkommando war und brachte ein Stück Brot mit rein, na, dann war man schon geliefert, nicht?
Und der setzte sich plötzlich zu Ihnen und sprach als ganz normaler
Mensch? Ja, nee, die hatte also dann, wir wurden ja manchmal, machten die ja Partys, Nicht, also die es gab ja kein Fernsehen oder irgendwas und die einzige Abwechslung waren die paar Musiker, die und dann hatten wir noch einen zwei Holländer, Johnny und Jones hießen die, und die waren in Holland sehr sehr bekannt. Und eines Tages hieß es also, der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der Rottenführer so und so macht in der Baracke so und so und ihr sollt das spielen, ja. Und also da waren diese Holländer und Musik, und der setzte sich hin auf irgend so ein Bett und bestellte auch irgendwelche Sachen. Und auf einmal setzte ich mich auf den Bettrand von diesen Stockbetten da.
Ja.
Und da setzte er sich neben mich und sagte, sag mal, woher kommst du denn? Ich sage, ich komme aus Berlin. Sagt er, ich bin auch Berliner. Wurde mir schon gleich schwulmig. Also, und dann fing er an, beinahe wie ein Mensch zu werden, ja. Und wir unterhielten uns dann ein bisschen und ich war sowas von verängstigt, ja.
Na klar.
Dass ich also überhaupt nicht mehr weiß, was wir da noch geredet haben. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich dann gesagt habe, Herr Rottenführer, glauben Sie, dass ich hier noch mal rauskomme? Und er sagt, weiß ich nicht. Mhm. Und dann ging er mit uns allen, die wir da gespielt haben, in diese leerstehenden, wo Berge von Schuhen, Kleidern und Haaren, die von den Ermordeten, ja, und sagte, sucht euch ein paar Schuhe aus. Und das war Leben. Schuhe bedeuteten Leben. Weil man ab Pelz stehen musste. Und da war ja Auschwitz, war ja eiskalt, Polen. Und wenn man da morgens ein paar Stunden stehen musste, im Schlamm vielleicht, und keine richtigen Schuhe hatte, dann war man schon gleich Tode geweiht.
Sie haben das überstanden, Sie haben Flecktyphus überstanden, Sie haben diesen langen Marsch. Es gab zum Schluss, als die Krematorien schon gesprengt wurden, wurden Sie noch einmal verladen. Es ging noch einmal in einen Zug. Und dann
wir kamen erst mit dem Zug in ein Nebenlager von Dachau, Kaufering.
Ah ja, okay.
Ja, und davon dann später, als die Front immer näher rückte, dann wurden wir alle auf den Marsch geschickt. Sogenannte Todesmarsch.
Sie sollten erschossen werden.
Habe ich erst später erfahren, das haben wir dann nicht gewusst damals. Und dann gab es hier so einen General, der hieß Soldatenklau, weil der sie alle verwundeten Soldaten aufgesammelt hat und die normal an der Front geschickt hat. Egal, ob die ein Bein hatten oder nicht. Und der soll, das haben wir alles erst später erfahren, bei Innsbruck, wir sollten bis Innsbruck, da war ein Talkessel. Da wurden dann oben Maschinengewehre ringsum aufgestellt und wir sollten dann alle mit den Maschinengewehren erschossen werden. Aber das haben wir alles erst hinterher erfahren. Und ich will nicht behaupten, dass es so war, aber höchstwahrscheinlich.
Es ist so, ja, es ist so unbefriedigend, dass die Sendung jetzt fast schon zu Ende ist. Nämlich jetzt kommt sozusagen der Tag der Befreiung. Jetzt kommt der Tag, an dem Sie noch einmal schliefen und aufwachten und am nächsten Morgen die meisten Ihrer SS-Bewacher geflüchtet waren.
Ja.
Es ging dann weiter mit Turbulenzen. Erst dachten Sie noch, Sie werden erschossen, weil Leute zurückkamen. Es gab so vieles, was man jetzt zusammenfassen müsste, was nicht geht. Fakt ist, Sie haben überlebt, weil Sie immer überall auf der Welt, wo Sie waren, jemanden trafen, der Ihre Musik kannte oder der Sie als Musiker kannte. Und die Musik hat Ihr Leben gerettet. Die Frage ist jetzt, was nehmen wir von Ihnen als Zeitzeugen mit? Was können Sie uns mitgeben, obwohl es so pathetisch klingt, aber alles zu tun, damit sich die Dinge, die damals passiert sind, auf gar keinen Fall auch nicht im Kleinen wiederholen können. Sie sagten vorhin, dieser Rottenführer, plötzlich war er sowas Ähnliches wie ein Mensch. Er ist ja ein Mensch, das ist ja das Erschreckende. Diese ja. Menschen, mit denen Sie zum Schluss getrunken haben, das sind ja Menschen. Und plötzlich steigt etwas in Ihnen auf, das Sie unterscheidet.
Ja.
Was können Sie uns mitgeben? Wie können wir lernen?
Nicht verdrängen und nicht verniedlichen, sondern sich damit beschäftigen. Es gibt ja genug authentische Filme und Unterlagen von diesen Dingen, die damals passiert sind. Okay, die Jugend heutzutage hat keine Schuld mehr daran. Aber wenigstens versuchen, dass sowas nie wieder passiert.
Wie kündigt es sich im Kleinen an? Wo merken Sie hier? Wo sagen Sie, guckt da drauf, achtet da drauf?
Ja, ja, nee, bei den Nazis auch. Also die sind so viele die wieder besserem Wissen, ja, schon wieder das Gift dieses Nazitums verspritzen. Und gibt leider genug gewaltbereite Jugendliche heute, die das schlucken. Und dann wieder wehrlose Menschen erschlagen auf der Straße. Und versuchen, alles zu vermeiden, damit sowas nicht wieder passiert.
Es gibt ein Buch von Ihnen, Coco Schumann, der Ghetto-Swinger, eine Jazz-Legende, erzählt. Also wer Ihr Leben nachlesen möchte, denn da ist danach noch unglaublich viel passiert. Australien, haben wir vorhin schon gesagt, Sie sind so viel rumgekommen, Sie haben so viele schöne Geschichten erlebt und so viele Bars von innen gesehen und eine so schöne Liebe durch Ihr ganzes Leben gehabt zu Ihrer Frau. Also der soll sich dieses Buch bitte kaufen, der Ghetto-Swinger Coco Schumann. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, an danke diesem auch symbolischen Tag und überhaupt an der Hörbar. Wir hören zum Schluss noch ein Lied von Ihnen, Señorita de la Mambo. Und danke, dass Sie diesen Sonntag mit uns teilen.
Danke auch.
Das war schön, dass ihr da wart. Ein paar Gespräche mit inzwischen verstorbenen Gästen der Hörbar. Nächste Woche in unserem Hörbar-Rust-Spezial. Schön, dass ihr da wart. Die Ärztin Jenny de la Torre, die eine Stiftung zur Unterstützung und für die Belange obdachloser Menschen gründete. Und ab Mitte September geht's dann weiter mit aktuellen Episoden und wieder tollen Gästen.